Da sind wir doch zurück, frisch von Sylt, direkt in die neue Folge von Frei vor Mittens Handball Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Malte Semisch ist in Folge 33 zu Gast, die Lebensversicherung von GWD Minden. Gemeinsam schauen wir zurück auf die Saison von GWD, arbeiten in ein paar Highlights im positiven, aber auch im negativen Sinne auf und wagen natürlich auch zusammen den Blick nach vorne. Malte, wie immer, super, super ehrlich und verdammt sympathisch. Ihr werdet es auf jeden Fall hören. Wir starten direkt rein, machen kein großes Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Folge 33 mit meinem Gast Malte Semisch. Sein Name schallt in dieser Saison mit Abstand am häufigsten durch die heimische Kamperhalle. Logisch, denn unabhängig von seiner Größe war er die tragende Säule von GWD in dieser Saison und explodierte zur Saisonmitte förmlich. Natürlich wird er auch Florian Schmidt-Sommerfeld, a.k.a. Schmiso, mit seinem Podcast Hand aufs Herz hellhörig. Entstanden ist, wie ich finde, eine sehr, sehr kurzweilige Folge, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Braucht es da einen zweiten Podcast mit ihm? Eindeutig ja. Wir wollen nämlich tiefer ins Detail gehen und gemeinsam mit ihm, auf ihn und GWD schauen. Ich durfte Malte in den letzten anderthalb Jahren als wirklich sehr, sehr sympathischen und guten Typen kennenlernen. Die Antwort auf die Frage nach dem Ort unseres ersten richtigen Kennenlernens, die überlasse ich jedoch ihm. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Malte Semisch.
Ja, moin. Schön, dass ich hier sein kann.
Malte, kennst du dich noch an den Ort unseres ersten richtigen Kennenlernens erinnern?
Ich glaube, das erste richtige Gespräch hatten wir in einem Whirlpool.
Es war nach dem Spiel gegen Ludwigshafen, letzte Saison.
Ja, genau, ziemlich genau, ein Jahr her. Ja.
Wenn du an den Moment zurückdenkst, hättest du dir vorstellen können, dass die darauffolgende Saison noch schwieriger wird mit GWD?
Ich hatte es befürchtet, ich hatte irgendwie gehofft, dass es anders wird, aber die Vorzeichen standen schon so, dass wir eine neue Truppe hatten, also mit vielen neuen Spielern und dass es da halt auch eine gewisse Zeit dauern wird, bis wir irgendwie unseren Rhythmus finden und ja.
Wie ermüdend ist so ein Gedanke?
Ja, schon, war schon letztes Jahr, ging es eigentlich noch, muss ich sagen, da hat man sich dann wieder auf die Aufgabe irgendwie gefreut, aber der Gedanke ist jetzt ja auch wieder da.
Blicken wir mal auf deinen Podcast mit Schmiso ganz kurz zurück. Podcast-Premiere?
Ja, ich glaube, ich war irgendwann mal bei so einem Podcast schon mal auch im Handball-Podcast Kreis ab oder sowas.
Sascha Staat heißt er
ja,
so?
Ich glaube.
Ja, genau, ich glaube, der macht auch.
Aber das war nicht so lang, das waren nur Viertelstunde oder sowas. Ne?
Ah, okay. Ja. Wie war das Feedback? Was hast du dir vorgenommen für heute?
Vorgenommen für heute? Auch habe ich mir eigentlich nichts. Ich glaube, ich lasse mich von dir hier einfach durchführen und das Feedback zum Hand aufs Herz Podcast war positiv. Fanden die Leute, glaube ich, mal ganz interessant, so ein bisschen was zu erfahren und und Kasper hat sich gefreut, dass ich ihn vorgeschlagen habe, weil der war dann ja gleich als nächstes dran.
Genau, der kam direkt rein. Ja. Vielleicht, wenn man da verlinken, war natürlich auch in den sogenannten Shownotes, das sagt man ja so sehr professionell. Aber um es vorwegzunehmen, in dem Podcast wurde so deine gesamte Karriere ja einmal aufgearbeitet. Es ist reingegangen worden zu deinen Ursprüngen, wie du mit Handball angefangen hast, wie du ja eigentlich auch durch Zufall sozusagen oder auf den Hinweis deiner Mutter ins Tor gekommen bist. All diese ganzen Themen gilt es da heute zu erfahren. Ich will mit dir heute ein bisschen auf die letzte Saison zurückschauen und vor allem auch deine Rolle bei GWD. Das soll nicht heißen, dass der Rest nicht interessant ist, aber so schaffen wir die Abkapselung zum Podcast. Erste Frage, wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, aber vielleicht nimmst du die anderen ja auch mal mit. Wie war Malle?
Malle. Ja, war auf jeden Fall ein guter Abschluss nochmal mit den Jungs. Also wenn du halt ein Jahr jetzt ja eigentlich fast durchgängig auf dem Abstiegsplatz stehst, dann ist das sehr emotional, immer halt jedes Spiel, du weißt, du kämpfst ums Überleben, das schweißt auch irgendwie zusammen, du musst dich auf die anderen verlassen, die anderen verlassen sich auf dich und das schafft halt eine ganz besondere emotionale Beziehung zu den Spielern auch und die habe ich halt die ganze Saison über gespürt und dann ist es natürlich schön, wenn du dann dein großes Ziel erreicht hast, dass du dann halt zusammen mit den Leuten halt feiern kannst und ja, es war schön, nochmal mit ein paar Leuten da zusammenzukommen und ein bisschen das zu genießen, was wir uns erarbeitet haben.
Ja. Ist ja auch vollkommen klar und logisch. Viele Handballmannschaften trifft man da ja auch. Ja. War wer aus der Bundesliga da?
Ja, es waren noch einige Mannschaften da, auch welche, wo ich mich gewundert habe, aber
was heißt das? Da muss ich konkret nachfragen.
Naja, also es gab ja auch Mannschaften, die jetzt nicht so viel zu feiern hatten und die waren aber auch da. Ich meine, es ist ja auch normal, du willst ja nochmal einen Abschluss mit den Leuten haben und ja, es ist halt irgendwie auch schön, es ist immer wie so ein großes Klassentreffen. Du hast das ja angesprochen, meine Karriere, ich war ja auch mal in Groß-Wallstadt in deiner Jugend und selbst von denen haben wir da welche getroffen, die haben ja auch den Nichtabstieg klar gemacht. Mhm. Und ja, ist halt immer lustig, wenn du da halt die ganzen Leute wieder triffst.
Also war der Kontakt zu Balingen, das müssen sie ja sein, weil Lübbecke war nicht auf Malle, das weiß ich. Zumindest nicht da, wo ihr wart.
Also Lübbecke habe ich auch getroffen.
Ah, ja, okay, ja. Dann bin ich falsch informiert. Okay, dann lassen wir das jetzt einfach mal offen, wer das war. aber trotzdem schön, dass man da die Leute wiederfindet. Du bist seit 2011 im Profi-Handball. War das schon so die schwerste Saison auch emotional für dich oder lässt sich das überhaupt nicht vergleichen? Weil es waren ja auch Serien dabei, wo du zum Beispiel nicht so viel gespielt hast, dafür nicht diesen Druck erlebt hast. Lässt sich das irgendwie einordnen?
Also die schwerste Saison war es nicht für mich. Also ich muss sagen, dass ich das, was ich hier mache, das fällt mir viel leichter als andere Dinge. Als wenn du jetzt, als ich in Berlin gespielt habe, sind wir nach eigentlich jedes Auswärtsspiel haben wir dort geschlafen. Das heißt, wir waren immer 2 Tage unterwegs, dann Europapokal durch Europa geflogen und dann bist du da im Hotel, bereitest dich vor auf den nächsten Tag aufs Spiel, spielst 60 Minuten nicht, fliegst zurück. Nächsten Morgen hast du dann mit den Spielern, die auch nicht gespielt haben, noch Training. Die anderen haben frei. Das fand ich halt viel anstrengender, so mental und so, als das, was wir jetzt ja dieses Jahr gemacht haben. Natürlich ist das hier ein ganz großer Druck gewesen und so. Teilweise hast du gedacht, so scheiße, wie soll die Saison ausgehen? Was machst du nach der Saison, falls es runtergeht? Ich habe eigentlich immer daran geglaubt, dass wir es schaffen, aber das ist natürlich auch ein großer Druck, aber trotzdem hat mir das viel mehr Spaß gemacht und das trägt dich dann auch durch die Saison, wenn du halt so einen Anteil halt haben kannst und auch spielst. Dann,
ne? Absolut, absolut. Weil ich erinnere mich noch, ich durfte ja für GWD gemeinsam mit Carsten Dehn dieses Sponsoren-Event da am Porter Airfield moderieren und hatte auch ja das Vergnügen mit Frank, also Frank Carstens und auch mit Frank von Bern zu sprechen. Und da war dann immer so die Aussage, Mensch, wir haben dieses Jahr einen Kader, der anders ist als in den Jahren zuvor. Er ist viel ausgeglichener, viel breiter, weil man einen Armin Damul dazu gewonnen hat, zum Beispiel als einen Spieler. Es waren auch sehr hohe Erwartungen, glaube ich, auch an Nikola Jukic, wo ich mich mal frage, was da passiert ist, weil ich weiß nicht, ob du dich noch an das Spiel, warst du dabei, als gegen den Bergischen HC das Testspiel? Hm. Warst du dabei? Oder
ja,
ne?
Ja.
Ja, doch, da warst du dabei, ne?
Ja.
Wo er irgendwie 11 aus 11 macht, was für mich, wo ich so dachte, ich habe da noch den Artikel geschrieben für GWD, wo ich da wirklich noch Lorbeeren auch verteilt habe. Also die Erwartungen an diese Mannschaft kam mir, auch wenn Frank Carstens immer wieder gesagt hat, okay, wir müssen uns einarbeiten etc., aber kam mir doch etwas höher vor als noch vielleicht in den Jahren irgendwie so davor. Und dann startet man mit 0-20. Wie war die Stimmung in der Kabine? Und da meine ich jetzt nicht ja schlecht natürlich, sondern auch inhaltlich. Was waren da so Themen, wenn man dann wirklich mit so einem Saisonstart in die Serie geht?
Ja, also das war natürlich es waren alle sehr angekotzt, das war irgendwie auch schlechte Stimmung, muss man sagen. Also wir haben es halt geschafft, wenn ich das mit anderen Mannschaften vergleiche, immer noch weiter konstruktiv zu arbeiten. Das hat uns auch, glaube ich, ausgezeichnet über das ganze Jahr, aber ja, es war dann schon irgendwie Verunsicherung und halt irgendwie auch, ja, alle waren irgendwie sauer, dass es halt nicht so läuft. Das war schwer, sich zu verständigen, ne? Das ist natürlich auch so ein Problem. Jukic, okay, der hat natürlich Qualität, genauso wie Damul, aber wenn die halt nicht verstehen, was hier gerade angesagt wird und das denen auch dann keiner erklärt, weil ja, wir auch dann keinen Co-Trainer haben und sich dann da vielleicht auch manchmal dann keiner zuständig fühlt, weil die Hierarchie irgendwie auch noch nicht so richtig geklärt war dann und die dann da irgendwie ins Leere laufen oder irgendwas nicht mitkriegen und dann den Ball verfangen, weil sie mit allen möglichen Sachen beschäftigt sind, dann hat es einen irgendwie schon angekotzt und ja, dann diese hohen Erwartungen da vor der Saison halt, dass wir halt irgendwie einen wirklich guten Kader, also der Kader ist gut, aber unerfahren auch für die Liga und ja, auch da nicht so, also breit vielleicht auch, aber auch nicht so homogen, dass es sofort funktionieren kann. Ne?
Mhm. Ja. Hattest du den Eindruck auch, dass der Kader dann so ein Stück weit, also vielleicht war das ja nur mein Eindruck und intern war die Ansage ganz anders und man erzählt ja vielleicht jetzt, ich meine nicht den Sponsoren, aber du willst ja definitiv nicht sagen, dass wir hier heute dieses Jahr einen Kampf bis zum letzten Spiel, sondern du willst natürlich auch das, was du getan hast, auch als Funktionär natürlich auch entsprechend vertreten. Ja. Hattest du da den Eindruck, dass das anders war, oder hast du auch den Eindruck gehabt, dass ihr vielleicht ein bisschen stärker aufgrund der Namen, also auch Niklas Bischkowski kam dazu zum Beispiel, vielleicht noch ein bisschen stärker geredet worden seid zu Beginn der Saison?
Ja, also manche haben uns stärker geredet, aber es gab ja auch also so Expertenmeinungen wie jetzt von Kretschel zum Beispiel, der hat ja auch uns als Absteiger getippt, so, ne? Also es ist ja nicht so, dass alle uns jetzt irgendwie da ins Mittelfeld gesetzt hätten oder sowas. Und es ist ja auch, wenn du da einfach nur nach drauf guckst, ein Rambo, der halt jede Saison zu den Top 10 der Torschützen gehört, geht, und es kommt jemand, den eigentlich keiner kennt aus Frankreich, von dem Mittelfeldclub, und Also, dass das halt nicht sofort so 1:1 den Rambo ersetzen kann, ist ja wohl klar. Ne?
Ja, absolut.
Und auch mit Juri, der halt irgendwie dann so besondere Momente auch letzte Saison dann hatte, dass es dann nicht sofort so funktionieren kann, wenn Pitcher halt auch die letzten anderthalb Jahre dann gar nicht gespielt hatte, weil er halt verletzt war und so. Ja, und der Mule kann kein Deutsch, neue Kultur, muss sich erstmal eingewöhnen. Ja.
Wie jetzt und dann kommt ja alles so ein bisschen zusammen, ne? Auch gerade wenn du das ansprichst, auch es ist noch nicht alles so im Gefüge drinne, und man steht da dann irgendwie mit 0:20 am Ende und muss dann auch guckt dann so ein bisschen auch auf seine eigene Leistung. Die war zu Beginn der Saison, ich würde jetzt mal sagen, deckungsgleich zur restlichen Mannschaft, nämlich auf einem Niveau, das sicherlich nicht euer Anspruch war. Und das war auch halt eben bei dir so. Du kommst aber aus einer Saison, wo du schon wirklich überragend gehalten hast. Das muss man ja einfach mal so sagen. Also da auch ja wieder irgendwie Spitzenwert in der Liga. Ich weiß gar nicht, mittlerweile hast du da ja schon irgendwie sowas wie so eine Sitzplatzreservierung in den Statistiken. Kommt da irgendwann dann auch mal Zweifel auf, wenn man so denkt, Mensch, warum kann ich jetzt hier nicht als Spieler, der im letzten Jahr so gut performt hat, irgendwie den Karren aus dem Mist ziehen sozusagen?
Also Zweifel hatte ich wirklich nicht, auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Es war halt so, dass ich irgendwie nicht so richtig meinen Rhythmus gefunden hatte. Ich hatte dann in der Vorbereitung ein bisschen muskuläre Probleme und dann habe ich mich auch verletzt am Anfang der Saison und bin halt nicht so richtig reingestartet. Ne? Und dann hatten wir diese wichtigen Spiele, wo ich dann gerade aus der Verletzung kam. Was war das? Lemgo zu Hause, Hannover, Hamburg. Und da hat es dann noch nicht sofort so funktioniert, wie ich das gewohnt bin. Und dann ist ja gegen Melsungen der Knoten geplatzt, so endlich. Aber ich war halt eigentlich immer, habe ich immer gedacht, so okay, über die Saison hinweg, wenn du das Vertrauen kriegst, dann wird das auch funktionieren wieder, ne? Und so war es dann auch. Also ich habe eigentlich immer dran geglaubt. Und das ist halt das Gute hier, dass ich halt immer weiß, okay, ich werde halt immer spielen und ich werde viel spielen. Und irgendwann wird dann halt die Leistung kommen, ne?
Das ist ja auch eine Riesen, also ich sag mal so, klar war die Rolle von Lütti eine andere, als jetzt zum Beispiel so der klassische zweite Mann, ne? Also das ist ja schon anders, also die Hierarchie sozusagen, die in eurem Torwartgefüge ist ja was anderes als jetzt zum Beispiel in Lübbecke, wo zum Beispiel Reja und Asheim sich immer abwechseln. Das war ja überhaupt bei euch anders. Ja. Das hängt natürlich auch mit einem extrem großen Vertrauen von Frank Carstens zusammen. Kannst du eure Beziehung ein bisschen beschreiben und wie sie sich auch irgendwie entwickelt hat, seitdem du so ein krasser Leistungsträger bist?
Ja, ich bin ja hierher gekommen hatte halt ja diese schwere Berlin-Zeit dahinter mir. In Hannover war es auch so, dass ich unregelmäßig gespielt habe. Ich wusste halt immer nicht so, okay, wann darf ich jetzt mal anfangen oder wann werde ich eingewechselt und so. Also es war halt immer so, ja. Ich wusste halt nicht so richtig, woran ich bin, und hier bin ich hierher gekommen und habe die Vorbereitung gespielt, die war auch ganz gut, und dann hat Frank gesagt, okay, komm, ich setz auf dich und ich will, dass das hier mit dir funktioniert, ne? Und ja, dann hat es am Anfang eigentlich noch nicht so gut funktioniert. Ich habe auch dann mal Scheißspiele gehabt und so und habe mich immer gewundert, wann wechselt der mich jetzt aus? Er hat mich einfach nicht ausgewechselt. So. Und dadurch ist, glaube ich, halt dieses, also auch wenn du dann halt drei Scheißdinger durch die Beine kriegst, also ist dieses Vertrauen entstanden, so okay, der setzt halt wirklich auf dich, der sagt das nicht nur mal so, um dich halt irgendwie zu manipulieren, sondern meint das ernst. Und ja, dann hat es halt immer besser funktioniert und dadurch ist halt schon viel Vertrauen da irgendwie entstanden. Und jetzt ist es halt so, dass er halt auch weiß, okay, wenn er mich halt drin lässt, auch in schwierigen Phasen oder so, dann zeige ich das zurück. So. Und ich denke mal, so dieses Spiel gegen Erlangen zum Beispiel, was wir ja auch dann am Ende gewonnen haben, so, da hatte ich auch Phasen, wo ich dann mal 2, 3 in Folge gekriegt habe, wo ich dachte, vielleicht hätte mich ein anderer Trainer schon ausgewechselt, aber hinten raus hat sich's dann auch wieder ausgezahlt. Und das ist halt so ein Geben und Nehmen, glaube ich, was bei uns halt gut funktioniert. Er vertraut mir, ich vertraue ihm halt und ja.
Und wie sieht das im Training aus? Weil ich finde mal, gerade wenn du jetzt keinen Co-Trainer hast, dann ist es natürlich super schwierig, so sehr spezielle Spieler, wie jetzt zum Beispiel ein Torhüter, mit dem auch so den Kontakt zu halten, ne? Weil du dich halt um alles kümmern musst, so gefühlt. Mm. Und wenn du dann jemanden hast wie, ich meine, Carsten, der sich so ein bisschen, der dein Mentor am Ende ja auch war, und dein Torwarttrainer, dann stelle ich mir das als so eine Position, wo man sagt, na gut, das läuft schon. Aber gibt es da auch Kontakt im Training, wo er dich mal an eine Seite nimmt und ihr sprecht? Oder ist das etwas, was du dir vielleicht auch durch die Funktion eines neuen Co-Trainers mehr wünschen würdest?
Ja, also jetzt war es halt so, dass ja natürlich Lütti mich dann irgendwie korrigiert hat, da auch im Training und sowas. Und Frank mich eigentlich größtenteils dann im Training in Ruhe lässt, sich da auf die Taktik konzentriert und so, weil es halt so viele Baustellen gibt. Halt, wie gesagt, es gibt dann die Sprachbarriere mit einigen Spielern. Es gab immer irgendwelche Brandherde, was nicht funktioniert hat dann in den Spielen. Und mit dem Co-Trainer, das würde ich mir natürlich wünschen, dass der da auch dann so eine Rolle übernehmen kann, zumal jetzt Lütti auch weg ist. Ich bin auch gespannt, wie das dann für mich so funktioniert, ohne dann ab und zu mal halt auch so ein Rat zu bekommen oder auch im Spiel so dieses Coaching zu bekommen, so hier, bleib ruhig, deine Bälle kommen, hast jetzt 2 kassiert, sind nicht deine und sowas, ne? Also immer wieder halt auch dieses Feedback zu bekommen. Bin ich gespannt jetzt, ne? Und es ist ja so leider, dass hier immer wieder Positionen halt eingespart werden. Jetzt der Torwarttrainer ist jetzt auch weg, haben wir jetzt noch keinen neuen, gab auch keine Gespräche bisher. Co-Trainer ist auch, glaube ich, auf Eis gelegt, soweit ich das mitbekommen habe.
Wird keinen geben
und das ist, glaube ich, einzigartig in der Liga.
Absolut, weil ich stelle es, ich meine, ich bin ja, habe ja selber auch im Tor gespielt, weil ich will mich niemals mit dir vergleichen, aber es ist ja trotzdem insbesondere in diesem Spiel so, wo du wirklich auch mental mit, also aus meiner Sicht, mit Abstand am meisten gefordert bist, weil du halt auch ein Stück weit noch mehr auf dich allein gestellt bist, als es jetzt ein Abwehrspieler zum Beispiel ist, weil am Ende stehst du allein im Tor.
Naja.
Ja, du kannst mit Abwehr arbeiten und da stelle ich es mir dann immer so vor, dass man das, oder habe ich es immer sehr genossen, wenn man halt eben jemanden hatte, der auch ein Mühe älter ist als einer und vielleicht auch schon ein bisschen mehr gesehen hat, und der einem einfach mal sehr gut zuspricht, und das kann aus meiner Sicht ja dann immer nur schwer jemand sein, der auch Bock hat auf Spielen. Mhm. Und jetzt verpflichtet GWD mit einem 23-jährigen Schweizer, der, glaube ich, nicht mit der Idee hier hinkommt, neben dir zu spielen oder hinter dir zu spielen und dir die Wasserflasche anzureichen und dir 2, 3 Mal auf die Schulter klopft. Mhm. Als du von dieser Verpflichtung gehört hast, was war da, ist da durch deinen Kopf gegangen? Also, weil die Rolle für dich sich ja schon stark verändert.
Mhm.
Weil jetzt bist vielleicht eher du derjenige, der, wenn du mal nicht spielst oder im Training, der dem Jungen vielleicht mal einen Rat geben muss.
Hm. Ja, ich habe mich auch gewundert irgendwie so ein bisschen. Ich hatte das dann auch irgendwie hier über einen Mannschaftskollegen mitbekommen und ich weiß jetzt nicht genau, also ich will natürlich gerne immer spielen und ich weiß jetzt nicht genau, wie da jetzt die Rollenverteilung werden soll oder so, ne? Keine Ahnung. Natürlich muss die 2. Position ja besetzt werden, auch mit einem älteren Mentor vielleicht wäre das nochmal gut gewesen oder so, aber sie sagen halt auch so, okay, jetzt ist halt so der Schritt, dass du das halt auch selber machen musst, vielleicht.
Hast du da Bock drauf?
Worauf?
Auf diese vielleicht, also dass man, also da fühlst du dich schon so bereit, weil ich sag mal so, du bist ja 92er Baujahr, ne?
Genau.
92er Baujahr. Aber du hast ja auch so, ich meine, diese, du hast jetzt 2, 3 Jahre Vertrauen, 4 Jahre, oder 4 Jahre? 4 Jahre?
Nee, 3 waren es.
3 Jahre Vertrauen bekommen, bis zum wirklich etablierten Bundesliga-Torhüter gereift. Bist du schon so weit, dass du keinen Mentor an deiner Seite hast, der sich, oder kann man das irgendwie beziffern? Fühlt sich das gut an?
Ja, also natürlich kann ich mich auch selber führen und sowas. Das habe ich ja vorher dann auch oft gemacht und so. Aber natürlich war das jetzt so mit Lütti für mich optimal, ne? Mhm. Und jetzt gar keinen Torwarttrainer mehr zu haben, mit dem man sich da austauschen kann, ist natürlich schon ein Einschnitt. Und ja, dass ich jetzt irgendwie Mentorrolle oder so übernehme, dafür bin ich eigentlich auch noch zu jung. Und das ist auch nicht, also ich will halt einfach auf dem Feld stehen und mit der Mannschaft halt zusammen da irgendwie Erfolge feiern. Und ja, das ist eigentlich so mein.
Ja, sehr spannend. Wir werden gleich ja nochmal auf die Zukunft sozusagen von GWD gucken. Lass uns nochmal eintauchen in die Saison 020. Dann kam irgendwann ja, ich habe jetzt nicht mehr jedes Spiel irgendwie so vom Ablauf, aber so ein Einschnitt war ja das Stuttgart-Spiel. Entschuldigung, das war Sylt. Nach meinem Verständnis, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, war das ja so ein bisschen so der Punkt, wo ihr euch ja vielleicht in der Kabine auch so ein bisschen die Grundsatzfrage gestellt habt, naja, wollen wir jetzt hier nochmal alles geben oder treffen wir uns hier zum Bier und Fußball? Jetzt weiß ich, dass nach dem Training das Bierchen für dich auch dazugehört. Wofür hast du denn gestimmt?
Naja, man kann ja beides machen auch, ne? Also ich glaube, was auch besonders war dieses Jahr, dass der Druck auf die Mannschaft jetzt nicht unmenschlich erhöht wurde, wie man das vielleicht in anderen Vereinen auch miterlebt hat, wo dann in Krisen immer wieder draufgehauen wird und gesagt wird, jetzt seht aber zu, dann kommt nochmal der Vorstand und macht nochmal eine Brandrede und die nächste Brandrede und so weiter. Und jetzt wird halt, wie gesagt, jegliche kulinarischen Köstlichkeiten nach dem Spiel, nach dem Training oder nach dem Spiel werden gestrichen und sowas. Und da waren wir halt eigentlich immer so, okay, es muss weiter mit Spaß auch gehen. Es muss auch weitergehen, dass wir halt im Training Fußball spielen, dass wir da lachen, dass wir das dürfen halt, ne? Dass wir nach dem Training auch zusammensitzen und da halt mal ein Kaltgetränk trinken oder sowas, ne? Also ich glaube, dass uns das auch geholfen hat, dass wir halt diesen Zusammenhalt dann irgendwie auch hatten und das halt gespürt haben, okay, da sind auch andere, die haben die gleichen Probleme, also in der Mannschaft natürlich, und man spricht darüber und sowas, ne? Und ja, die Grundsatzfrage, okay, nee, es ist, also was mich gestört hatte in der Hinrunde, wir hatten immer wieder Phasen, wo halt Spieler dann eigentlich gar nicht zum Zug gekommen sind. Also ich glaube, Miro saß ein paar Spieler halt nur auf der Bank, Lukas Meister auch. Und für mich war es halt wichtig, dass halt das komplette Potenzial eigentlich der Mannschaft dann in die Spiele auch einfließt, ne? Dass halt die Spieler eigentlich alle spielen. Und ja, das hat dann, glaube ich, im Dezember auch besser funktioniert. Lukas ist wieder richtig reingekommen, das war wichtig auch für die Abwehr. Ja, für mich persönlich war es halt auch so, okay, wir müssen jetzt sehen, also das ist jetzt eigentlich so, sind die letzten Chancen, ne? Ich war vor dem Stuttgart-Spiel, war ich noch irgendwie eine Woche krank oder so, und dann bin ich da krank mit hingefahren, dann hat das da auch nicht so funktioniert, dann haben wir da ja 35 Tore gekriegt, glaube ich, oder so, und war es klar, so jetzt musst du aber zusehen auch, ne, dass du jetzt hier in die Saison reinkommst, ne, und dann ja, hat es natürlich auch gut funktioniert. Wir wussten, das BRC-Spiel wird ein Schlüsselspiel. BRC liegt uns eigentlich so. Und die hatten auch viele Verletzte. Und wenn wir da das nicht rumdrehen, dann wird's extrem schwer halt auch. Ne? Also ich hatte dieses Stuttgart-Spiel gar nicht so als enormes Schlüsselspiel dann wahrgenommen, wie halt hier das Umfeld so. Ja.
Wie ist der Trainer damit umgegangen? Wie hat er sich verändert auch in dieser Phase? Also welche Kniffe hat er vielleicht auch mit eingebracht, oder hat er einfach auf Kontinuität, auf wirklich eine Ruhe, die ihn ja auch ein Stück weit auch auszeichnet, so zumindest mein Eindruck, hat er auf die gesetzt oder hat er irgendwie was verändert im Training? Hat er noch mehr zum Beispiel an den Spaß appelliert, oder hat er, ich habe auch mal gelesen, er hat das Spiel zum Beispiel auch in kleinere Phasen eingeteilt, hat diesen Overload an Vorbereitung sozusagen oder diese Ladung an Vorbereitungsinformationen ein bisschen gedrosselt. Was waren da so seine Kniffe? Hast du irgendwas feststellen können?
Ja, also es gab schon Veränderungen, so zum Beispiel, dass wir, also die Jahre davor, das ja immer funktioniert, einfach du hast Video geguckt, es wurde das angesagt und dann haben wir das gespielt im Training. Und in dem Jahr war es ja auffällig am Anfang, dass es dann überhaupt nicht funktioniert hat. Also die Spieler wussten nicht, was sie machen sollen, ne? Weil sie halt kein Deutsch können, weil es auch schwierig ist, dann immer alles in der Taktikvorbereitung da im Video auf Englisch noch zu sagen und so. Und wir hatten dann halt da auch so ein Flipchart mit, wo dann das halt draufgeschrieben wurde, wo sich die Spieler nochmal orientieren konnten. Hier so, jetzt spielen wir das und das und so. Und das war nochmal, glaube ich, ganz gut für die Leute, das so ein bisschen kleiner, kompakter zu machen, um die halt irgendwie abzuholen. Weil du kannst natürlich immer sagen, lern Deutsch und sowas. Aber wenn sie es dann nicht machen, dann oder irgendwie ja, auch nicht können dann, weil es einfach alles zu viel ist für die. Und dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Und so So hat man die, glaube ich, ganz gut dann erreicht, so und das so ein bisschen kleiner, kompakter dann zu machen und nochmal im Training dazu visualisieren. Das ist halt so eine Sache. Und sonst, glaube ich, hat uns wirklich halt ausgezeichnet, dass man eigentlich nie, also wenn jetzt jemand, der keine Ahnung hätte, vom Sport da reingekommen wäre und gedacht, das ist eine ganz normale Mannschaft, das sieht jetzt nicht so aus, als ob die jetzt so unter enormem Existenzdruck stehen, sondern die haben Spaß, die lachen miteinander, spielen da Fußball und machen einfach so ihr Ding. So, also ich glaube, es war gut, dass die Situation nicht zu jeder Sekunde im Training so präsent gemacht wurde vom Trainer oder auch vom Vorstand jetzt hier von Hottie oder sowas. Ne?
Hat der Druck oder ist die Personalie Frank von Bern eine gewesen, die Druck von der Mannschaft genommen hat oder vielleicht den Fokus auch auf diese Personalie gelenkt hat, sodass die Mannschaft zumindest für einige Wochen etwas entspannter arbeiten konnte?
Also für mich persönlich nicht eigentlich. Ich habe mich gewundert, wie man das dann, also dass sich der Druck irgendwie entlädt dann im Sport, ist glaube ich normal, dass dann da irgendwer dann irgendwann gehen muss vielleicht, okay. Aber ein bisschen blauäugig war es dann ja so, der ist raus und aber so einen richtigen Nachfolger haben wir auch nicht. Dann sollte Frank Carstens das so ein bisschen übernehmen, der war eh schon so sehr doll ausgelastet und und auch mit Markus Kalusche war es dann ja auch so, okay, der sollte gehen, aber Nachfolger haben wir noch nicht. Also es war immer sehr so, dann entlädt sich das irgendwie so, okay, jetzt machen wir das, jetzt schmeißen wir die raus oder sowas oder verlängern den Vertrag nicht, aber was kommt danach, war irgendwie nicht so geplant noch nicht. Und das fand ich halt persönlich sehr komisch dann immer und mich hat das dann nicht so befreit, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere, der dann auch dann vielleicht mal nicht so gut mit denen auskam, sich dann irgendwie so ein bisschen befreiter gefühlt hat. Also vielleicht hat es schon dem einen oder anderen geholfen.
Ja. Du hast das ja auch relativ offen auch an, was ich wirklich extrem schätze. Und ich will dir kein Honig ums Maul schmieren. Ich würde dir auch sagen, wenn ich das nicht so sehen würde. Du hast es ja auch sehr offensiv in der Zeitung dann einmal erzählt. Hast gesagt, okay, hier fehlt jetzt gerade ein Ansprechpartner. Uns Spielern fehlt hier auch irgendwie eine Perspektive. Wie war das Feedback aus dem Verein auf dieses Interview?
Ja, also viele aus dem Verein haben erstmal gesagt, dass sie es gut finden, dass es mal angesprochen wird, dass es auch mal öffentlich wird und so. Aber einige haben ja doch ganz deutlich gesagt, dass es nicht meine Aufgabe ist und das stimmt natürlich auch, ne? Und dass das auch eigentlich Konsequenzen haben müsste für mich persönlich und das sehe ich auch so. Ich glaube, in einem Verein, wo alles top organisiert ist und perfekt funktioniert, hat ein Spieler das nicht zu tun. Weil es da halt andere Leute für gibt, die Veränderungen anstoßen müssen und so. Aber ich hatte halt irgendwie das Gefühl, dass wir immer wieder uns im Kreis drehen und halt nichts passiert. Und deswegen habe ich das halt dann damals gemacht.
Ist da irgendwas passiert danach?
Ja, also zumindest haben wir ja ein Ziel erreicht und zwar, dass wir jetzt während des Trainings, nach dem Training halt Physiotherapeuten haben, die halt uns da, die waren ja vorher auch schon da, aber die haben jetzt mehr Zeiten sozusagen bekommen vom Verein und können sich da besser um die Spieler kümmern. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, aber ansonsten ist eigentlich alles mehr oder weniger versandet, ne? Und das ist natürlich schade, auch für mich persönlich, weil ich genieße es ja hier unglaublich hier zu spielen. Ich mag die Mannschaft total gerne, auch eigentlich das Umfeld, aber ja, so eine richtige Perspektive hat strahlt der Verein momentan leider nicht aus, ne? Und das hat sich leider auch nicht so wirklich verändert. Ich habe dann mal gesprochen, auch mit Hottie und so, und natürlich sagen die, okay, wir wollen wieder ins Mittelfeld, da wo wir hingehören, von unserem Etat her auch und so, aber wie wir da jetzt hinkommen, ja.
Der Weg to be defined, also ja. Aktuell noch. genau. Malte, wir wollen ja auch nicht hier alles schlecht reden und das ist es
ist
ja
es auch. Ist es ja auch nicht. Ne? Ja auch und nicht, ich finde also, auch, das will ich halt auch klar sagen, dass ich das halt auch schätze und dass ich mich deswegen vielleicht auch hier wohlfühle, weil das halt so ein bodenständiger Verein ist, wo halt auch nicht alles so hochglanzpoliert ist, sondern halt alles so ein bisschen rustikaler ist. Ich finde, das passt ja auch zur GWD mit dieser alten Kamperhalle und so. Und ich hatte mal vor ein paar Jahren, habe ich das mal gelesen, dass beim SC Freiburg irgendwie das der einzige Verein ist, wo die Schuhe von den Spielern nicht geputzt werden oder so, die Fußballschuhe. Und das fand ich halt irgendwie sehr sympathisch so. Ne? Und genauso sehe ich das hier auch so. Man muss nicht alles den Spielern halt vor die Nase servieren. Wir können halt durchaus selber auch Verantwortung übernehmen und Dinge organisieren und regeln. aber gewisse Dinge gehören halt zu einem professionellen Club dazu.
Natürlich. Absolut, absolut. Weil das ist irgendwie für mich immer so ein, ich weiß gar nicht, wie soll ich das nennen? Irgendwie so eine Faszination, weil ich meine, ich kann mich an der Stelle auch ja nicht mit euch vergleichen, aber ich arbeite ja auch für GWD und merke natürlich auch, okay, an der einen Stelle ist es dann halt noch nicht so professionell, wie ich es vielleicht erwartet hätte, ohne zu wissen, was Professionalität in anderen Vereinen bedeutet. Das muss man an der Stelle nochmal dazu sagen. Aber trotzdem verbindet mich mit diesem Verein eine ganze Menge. Und am Ende ist das bei mir sicherlich nicht so wie bei euch, ich sehe, und ich meine die Geschäftsstelle, ich meine, wenn ich so an Franzi denke oder so, die sind ja super herzlich dabei, siehst du auch, dass die extrem viel machen. Aber ich habe diesem Verein eine extrem hohe Verbundenheit gegenüber und würde, selbst wenn, keine Ahnung, die mich nachts um 3 anrufen, würde ich wahrscheinlich dafür aufstehen und für die irgendein Interview in irgendeiner Loge oder in einem VIP-Raum oder mit irgendeinem Spieler vorbereiten, sodass um 8 Uhr da Drehbeginn ist. Und ich kann immer nicht greifen, vielleicht kannst du mir da helfen, warum das so ist. Weil man oftmals will man sagen, und das ist doof und das ist doof. Aber ich, wenn die mich anrufen würden, ich würde da sofort alles stehen und liegen lassen, aus dieser Verbundenheit raus, wo ich nicht erklären kann, wo die ihren Ursprung hat. Geht dir das vielleicht ähnlich? Also, und ich kann das nicht greifen und nicht in Worte fassen, was das genau ist. Hast du dich mit dieser Frage schon mal beschäftigt?
Ja, ich habe mich auch damit beschäftigt, weil es mir ja genauso geht. Und ich kann das halt eigentlich leider auch nicht so richtig ausdrücken. Ne? Also es ist halt natürlich so, dass es halt hier Leute gibt, die natürlich für diesen Verein stehen und die dann auch alles irgendwie für dich tun und dir helfen wollen und sich da irgendwie kümmern und das ist halt vielleicht so eine Sache, und sonst ist es für mich natürlich auch so, ich meine, du kommst ja aus der Region, ich komme halt eigentlich auch aus der Region, ja, ich komme aus Loccum, gut, das ist Niedersachsen und so, aber früher haben wir uns halt auch handballmäßig halt immer dann nach Minden irgendwie orientiert und haben halt hier die Spiele geguckt und ich glaube, es ist halt einfach so, wenn du damit aufgewachsen bist so ein Stück weit, dann glaube ich, hast du da so eine emotionale Verbindung, die das auch irgendwie...
Und dann, es geht ja auch den Zuschauern nicht anders, weil... Als es dann auf Messerschneide war, ja, also ich, auch wenn die Leute nicht in die Kampfhalle kommen, Minden redet über Handball. Also selbst wenn die Leute sagen, oh, ich komme nicht in der Halle, dann beschäftigen sie sich ja trotzdem mit. Und ich beschäftige mich ja eigentlich nicht mit etwas, was mir nicht wichtig ist. Weißt du? Und das ist auch immer so eine Faszination, wenn ich dann wirklich auch an das Lübbecke-Spiel zum Beispiel denke. Also das war ja, oder auch an das Erlangen-Spiel, wo ich nachher noch zu echt eine ziemlich geile Punchline für die Überschrift gegeben habe, dass GWD Minden wieder oder die Kamphalle wieder wach küsst an Markus Riechmann. Ja. Hat er nicht aufgenommen, aber nichtsdestotrotz, es ist ja so.
Ja.
Und dann scheint es ja nicht nur den anderen, nicht nur uns so zuzugehen. Klar, am Ende ist da auch irgendwie mal noch ein Job, ne? Natürlich auch eine gewisse Verbindlichkeit hin. Aber es scheint ja auch den Fans so zu gehen, dass wenn es dann irgendwie auch drauf ankommt oder wenn die Emotionalität auf einem maximalen Level ist, dass die Leute dann in die Halle strömen, weil ihnen GWD eben nicht egal ist. Ne? Und das ist ja im Prinzip nur auf einer anderen Ebene, aber im Prinzip genau ähnlich. Wahrscheinlich fragen sich die meisten dann auch, warum stehe ich hier eigentlich gerade und schwenke hier praktisch schon fast oberkörperfrei mein T-Shirt, wenn ich doch eigentlich immer dann bei GWD immer nur so dieses, oh, jetzt haben sie sich wieder verloren, das ist alles so doof. Aber es ist ja dann trotzdem immer noch, dieser Zauber ist ja trotzdem irgendwie noch da.
Ja.
Wie nimmst du das bei den Zuschauern auch wahr, wenn die, weil du bist ja sozusagen auch der Publikumsheld, bei dir wird es wahrscheinlich nicht ganz so massiv sein, aber wenn die Leute dann bei so wichtigen Spielen trotzdem hinter einem stehen, pusht einen das nochmal extrem?
Ja, ist natürlich geil gewesen, dass die Halle dann auch so voll war. Und die Stimmung war dann einfach überragend, das muss man sagen. Ja, also ist immer schön vor vollen Hallen zu spielen, in vollen Hallen zu spielen und wenn die Geräuschkulisse dann so ist, dann pusht sich das natürlich mega, ne? Das ich glaube, das geht ja jedem Handballer irgendwie so. Ja, und es ist natürlich auch schwierig, wenn man halt das ganze Jahr im Abstiegskampf ist, auch für die Zuschauer und sowas, die dann sagen, ja, jetzt haben die schon wieder verloren, 2 Heimspiele nur gewonnen diese Saison und so, da immer am Ball zu bleiben, gerade wenn man jetzt keine Dauerkarten verkauft hat am Anfang des Jahres und wir verwöhnen halt ja die Zuschauer auch handballerisch jetzt dann manchmal auch nicht so leider, ne?
Das ist eher Kantinenessen.
Ja, ist manchmal eher Kantinenessen vielleicht, aber Ja, wenn es dann drauf ankommt, wenn es dann doch um was geht, ich glaube, das ist ja auch normal, dann dann fahren alle hoch, ne, und feiern es dann auch. Ja.
Obwohl ich auch sagen muss, auch wenn jetzt in der Summe nicht so viele Leute da waren, aber wie ich es beobachtet habe, auch nach Niederlagen, da hat sich die Kamphalle schon auch verändert, wie ich finde, weil ich hatte nie das Gefühl, dass die Halle euch irgendwie ausgepfiffen hat oder so. Sie waren vielleicht in der Menge jetzt nicht so viele, aber diejenigen, die da waren, haben euch trotzdem, kann ich mich an ganz wenig Spiele außer das Lübbecke-Spiel erinnern.
Nein, das war vielleicht auch verdient.
Ja, gehört auch dazu. Ja. Aber wo die Halle euch dann auch trotz Niederlage extrem getragen hat, ich erinnere an die, auch wenn wir im VIP-Raum zum Beispiel zusammenstanden, ne, und das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Fans, die trotzdem dann hinter euch standen. Ne? Also auch wenn es eine Menge nicht so da war, aber diejenigen da waren, wurden aus meiner Sicht, haben eine extreme Treue der Mannschaft gegenüber gezeigt, wenn ihr euch insbesondere den Arsch aufgerissen habt.
Ja, ich glaube, was natürlich auch jetzt die letzten zwei Jahre so der Fall war, oder eigentlich so seitdem ich hier bin, ich habe das jetzt nicht anders erlebt, das war wohl vorher manchmal anders, dass wir uns halt eigentlich nie aufgeben, so dass es eigentlich immer relativ eng noch ist, dass es in den letzten 10 Minuten eigentlich das Spiel erst entschieden wird. Und das hilft natürlich auch, oder das bewahrt einen davor, glaube ich, dass die Fans dann ein bisschen missgünstig werden oder sowas, weil die halt sehen, okay, die reißen sich den Arsch auf. Das reicht halt nur leider manchmal einfach nicht, ne? Und manchmal ist man dann vielleicht selber noch zu blöd und so, okay, das ist dann ärgerlich, aber zumindest wird einem da halt noch ein Fight irgendwie geboten, ne? Und das ist ja auch das Credo, was halt Frank Kastens auch hat, was halt total wichtig ist und was uns ja diese Saison auch, muss man auch sagen, mega geholfen hat, weil wir halt nicht so eine schlechte Tordifferenz haben wie Barling, ne? Also dadurch brauchten wir einen Punkt weniger, ne?
Absolut, ja. Absolut. Das hat aber am Ende ein entscheidender Punkt. Ein entscheidender Punkt war auch der Punkt in Flensburg. Ja. Da war ja auch, da war ich der Ultra, GWD-Ultra, habt euch da begleitet. Es war ein Riesenfest. Dann, ich sag mal so, da hätte ja, auch wenn Flensburg, ich sag mal so, schon ein bisschen getaumelt hat zu der Zeit, ne? Haben noch nicht die Niederlagen eingefahren, aber sie waren so ein bisschen, auch durch die Verletzungen, da waren ja X-Spieler verletzt. Nichtsdestotrotz holt ihr dann phänomenal, wie ich finde, einen Punkt in Flensburg. War das nochmal so ein Gamechanger, wo man sagt, okay, wir haben uns ja über die gesamte Saison bis zu diesem Zeitpunkt, das war irgendwann, war das Februar oder so? Ja, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, irgendwie so in dem, immer sukzessive gesteigert, das war ja schon auch zu sehen. Und mit diesem Punkt, wie ich finde, gegen Flensburg war dann nochmal so zu spüren, okay, wir können hier wirklich mit unserem Niveau jeden Gegner auch an einen Rande einer Niederlage bringen. War das für den Kopf auch nochmal ein wichtiger Punkt, viel, viel wichtiger als für die Tabelle zu dem Zeitpunkt?
Ja, also Frank Kastens sagt immer, dass solche Punkte gegen die da oben uns ja eigentlich nicht so viel bringen. Viel einfacher oder viel besser wäre es, wenn wir gegen unsere direkten Konkurrenten gewinnen würden. Dann hätten wir viel weniger Stress wahrscheinlich, weil die Punkte ja doppelt zählen. Aber ich glaube, für das Gefühl in der Mannschaft und für diese, das kann einen halt dann irgendwie emotional tragen, wenn du dann halt mal solche Punkte holst. Letzte Saison hatten wir auch so ein Spiel gegen Rhein-Neckar-Löwen, da waren ja die Löwen noch besser. Wo wir dann auch einen Punkt geholt haben zu Hause und wo man dann halt so merkt, so, ey, das ist ja wirklich wirklich drin, dass man mal gegen solche Top-Teams was mitnimmt. Auch dann wirklich nicht nur gut spielt und die einen so ein bisschen schnuppern lassen, sondern dass man da die wirklich ärgert und dann das reicht. Und ich glaube, für Miro jetzt in dem Spiel war das dann halt auch so ein Erweckungserlebnis, dass er gemerkt hat, so, wow, Alter, wenn ich das so mache, dann kann mich kaum einer aufhalten in der Liga.
Macht 8 von 10 in dem Spiel.
Macht 8 von 10, genau. Und dann treffe ich auch gegen die Torhüter und so weiter. Und das hat ihm natürlich nochmal so einen Schub gegeben, einfach einen Selbstvertrauensschub, dass er halt Spiele prägen kann auch. Ne?
Mhm. Ja. Ey, wenn ich mir die Statistik, also auch ein sehr gutes Spiel von dir, obwohl unter Liga-Durchschnitt, aber 11 Paraden, davon waren einige sehr wichtig. Es ist ja nicht immer nur die Anzahl an Paraden, sondern auch die, was waren am Ende die wichtigen, die man dann am Ende auch pariert. Wir haben Amin Damul mit 18, Flo Kranzmann 4 aus 6. Mhm. Da sind ja wirklich dann ein paar Spiele auch im wahrsten Sinne des Wortes auch nochmal erwacht, sozusagen, sind in die Verantwortung gesprungen. Aber auch, ich weiß gar nicht, war Flensburg das Spiel, wo Christian Seitz auch ein ganz ordentliches gemacht hat mit 2, 3 ganz geilen Dingern?
Ich glaube auch, ja.
Meine, ne? Auf ihn will ich nochmal zu sprechen kommen, an der Stelle gute Überleitung, wie ich finde. Weil er ja auch über die ganze Saison eine sehr undankbare Rolle hatte, aber trotzdem, wenn ich mich an die Spiele beim Bergischen erinnere, wenn ich mich auch an das Spiel gegen, was war denn vor Erlangen, Hannover, meine ich, erinnere, da hatte er dann immer wieder so Phasen, wo ich so dachte, Donnerwetter. Hm. Was ist denn jetzt gerade mit dem Mann passiert, der normalerweise wie so ein emotionsloses Häufchen, sehr großes Häufchen, muss man an der Stelle da sagen, neben Carsten Lichtlein sitzt? Wie hast du ihn gesehen in dieser Saison?
Ja, Zeitzi ist halt Profi durch und durch. Das darf man halt nie vergessen, auch wenn das vielleicht manchmal dann nicht so emotional aussieht, was ja eigentlich heutzutage, sag ich mal, dazugehört, dass da jeder sich auch von der Körpersprache her da irgendwie freut und versucht, da so einen positiven Push noch zu geben für die Spieler auf dem Spielfeld. Er ist halt immer fokussiert, ne? Das ist halt schon krass. Ich glaube, anders kommst du natürlich in Kiel auch nicht durch, so über 10 Jahre. Und deswegen, der hat im Training immer Vollgas gegeben, wollte immer seine Momente irgendwie haben und ja, wenn er dann eingesetzt wurde, hat er die dann auch aufgekriegt, was halt ja am Anfang irgendwie schwierig war, weil irgendwie seine Rolle nicht so klar war, dann hat er Abwehr gespielt, dann hat er da schnell mal einen umgehauen und so, wollte irgendwie dann Härte ins Spiel reinbringen, dann saß er gleich wieder auf der Bank und so, und deswegen freut es mich für ihn auch, dass er so ein bisschen versöhnlichen Abschluss dann noch hatte, ne?
Absolut, weil ich finde, da waren wirklich magische Momente sozusagen dabei. Ich erinnere auch nochmal, ich glaube, das Anspiel auf Justus kommt in Hannover von ihm. Meine ich.
Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ja, kann ja, sein. Ja. Doch, wir sagen, das ging alles so schnell, ja.
Ja, aber das sind ja alles so diese ganzen. Na bitte, was will ich denn hier durchhalten? Mhm. Naja, aber das waren ja auch so Momente, deswegen war mir das nochmal wichtig, weil ich habe das nämlich ähnlich gesehen, dass er dem Stimmungsbild bei den Mindener Fans, vielleicht weil er eben halt auch aus seiner Historie kommt, weil er wahrscheinlich hier auch nicht für 450 Euro gespielt hat, weil er natürlich dann da auch entsprechend, ja, ein Standing schon mal hatte, was ihm vielleicht dann am Ende, was mit seinen Leistungen nicht ganz so zusammengepasst hat und dass es am Ende dann so ein Stückchen noch in die richtige Bahn geflossen ist. Danach folgten Spiele relativ eng auch, wie ich finde, zweimal gegen, also Rhein-Neckar-Löwen habt ihr ja dann auch nur mit 4, einmal mit 2 verloren, gegen Kiel verliert ihr nur mit 3, ja, und dann ist natürlich vielen auch nochmal das Rückspiel, wir haben es eben schon mal angesprochen, beim TuS im Kopf geblieben. Nach dieser dürftigen Hinspielleistung war es denn im Rückspiel besser? War es der Geist des Kai Wandschneiders, der euch da hingeführt hat?
Ja, der hat ja die Woche hospitiert gehabt. Ja, also ich weiß nicht, dieses Spiel, das war ja auch wieder so ein Spiel, okay, wenn du das verlierst, dann sieht es sehr, sehr düster aus. Ich meine, vielleicht hätte man sich dann auch nochmal befreit, aber ja. Ich glaube, wir haben einfach konzentrierter 60 Minuten gespielt und ob das mit Kai jetzt zu tun hatte, natürlich ist es schön, wenn so einer mal in die Woche da ist oder so und auch mal den einen oder anderen Tipp dann vielleicht verteilt. Auch für unsere Spielertypen gute Tipps vielleicht manchmal bei Zeitspiel nochmal einen Foul zu suchen, ein bisschen ruhiger zu bleiben. Ne? Ich meine, der hat ja Wetzlar, wenn ich mir die immer angucke, wenn die spielen, schön sieht das meistens nicht aus, aber die können ja das Tempo verschleppen, warten immer auf ihre Chance und sowas. Das ist schon eine Spielkultur, die halt einfach sehr erfolgreich ist und davon kann man bestimmt ab und zu mal was lernen und sich dann eine Scheibe abschneiden.
Ne? Ich stelle mir vor, du sitzt beim Training und auf einmal kommt Kai Wandschneider da rein, wenn die Situation mit Frank Carstens, Trainer zu der Zeit und sportlicher Leiter, als aber auch die gesamte andere Struktur. Zu dem Zeitpunkt war ja Nils Thorburger als neuer Geschäftsführer von GWD Minden noch nicht vorgestellt. Hat man da nicht schon mal so als Spieler den Gedanken, Mensch, will der sich hier mal einen Eindruck verschaffen und potenziell hier vielleicht auch einsteigen? Und das kann ich mir vorstellen, ist auch mit einer gewissen Vorfreude verbunden, weil das ist ja ein Mann, der hoch verdient ist.
Ach, ich habe das gar nicht so, in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Ich habe irgendwie auch gar nicht gedacht, dass der in unserer Kategorie nochmal sich einen Verein sucht, sondern dann vielleicht irgendwie eine Kategorie höher nochmal. Ja, ich habe dann auch im Nachhinein dann so da so Gerüchte gehört und so, aber ich war eigentlich immer wieder davon überzeugt, dass Frank das hier weitermacht einfach und dass dann der Posten zumindest jetzt hier nicht besetzt werden muss, sondern eher halt andere.
Hat er, ist seine Position mal so auch, also ich sag mal so, es war ja klar, er hat nur einen Erstligavertrag für GWD, keinen Zweitligavertrag. Sein Vertrag geht noch bis 23, meines Wissens nach zumindest. Ja. Ähnliche Konstellation übrigens wie bei dir. Da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. dass man sich da manchmal so mit beschäftigt, wenn dann auch vor allem so Namen durch Minden kursieren. Also ich sag mal so, Michael Haas ist in Lübbecke jetzt Trainer. Den Namen habe ich auch irgendwo schon mal aufgeschnappt aus dem GWD-Umfeld. Das ist ja sicherlich auch nicht ganz so einfach, wenn diese Diskussion dann auch noch dazu kommt, oder?
Ja, das war, ja, also mich hat das jetzt nicht so andauernd beschäftigt, dass weil die Zusammenarbeit zwischen uns ja eigentlich größtenteils immer funktioniert hat. ja, dass vielleicht der ein oder andere mal darüber nachgedacht hat, gerade nach dieser Niederlagenserie, da irgendwie erlöst zu werden und vielleicht, dass da mal frischer Wind reinkommt, kann sein. Aber ich, wie gesagt, wir haben viele Probleme und ich glaube, ja, der Trainer ist jetzt nicht eins, weil man ja auch merkt, okay, also wir haben ja immer wieder dann Leistungen abgebracht, ne? Vielleicht nicht so, dass man halt schon frühzeitig den Abstieg gesichert hat, was vielleicht auch möglich ist mit dem Kader, aber immerhin hat es gereicht am Ende und die Mannschaft wurde immer wieder motiviert. Ne?
Also, ich kann da wirklich nur zustimmen. Also ich habe mich riesig gefreut, als auch der Klassenerhalt da war, dass dieser Mann da bleibt, weil er, glaube ich, der richtige Mann am richtigen Ort ist. Ich glaube auch nicht viele Trainer würden das an der einen oder anderen Stelle so mitmachen, vielleicht auch mit den Rahmenbedingungen. Und da er guckt mich immer so böse an. Ich glaube, er denkt immer, ich würde euch nicht gut tun als Spieler. ich bin sehr, sehr großer Frank Carstens Fan, weil er einfach für eine gewisse Kontinuität steht, die nicht überall da ist. Mhm. Das finde ich immer sehr, 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 sehr gut und finde ihn auch zumindest immer das, was er sagt, hat auch handballerisch immer sehr viel Hand und Fuß. Mhm. Da bin ich immer sehr zufrieden. Sofern das überhaupt wichtig ist, dass ich zufrieden bin, aber ich schätze ihn wirklich als Trainer sehr. Danach folgte eine bittere Niederlage gegen den HSV, dann kam das unfassbare OWL-Derby, wo ihr gerade mal kurz Lemgo weggeschrotet habt. Mhm. Das ist für viele unerwartet gewesen. Mein Geist war wieder in der Halle, ich stand wieder da. Ich war übrigens bei 4 Auswärtsspielen, Bergischer, Lemgo, Lübbecke und Flensburg. Merkst du was?
Ja, ja.
Merkst du was?
Ungeschlagen. Nein, dann, aber würde ich sagen, nehmen wir dich nächstes Jahr als Maskottchen immer mit.
Ne? Du Tornado, das jetzt passt mir mittlerweile, glaube ich, wenn ich mal an mir runtergucke, das Kostüm. Nein, aber Lemgo, das ist noch das letzte Spiel, wo ich mal wirklich detailliert drauf eingehen will, weil das war ja unfassbar. Weil Lemgo war zu der Zeit, ich glaube, 8., 9. oder so. Ich hatte auch so eine leichte Überheblichkeit in der Halle wahrgenommen, so, oh, die putzen wir mal kurz eben weg. Und dann weiß ich noch, dass Lukas Meister komplett explodiert. Du hast, glaube ich, mit Abstand von den Quoten her dein bestes Spiel da gemacht. Was sind deine Erinnerungen an dieses Ding? Wie nimmt man das wahr, dass auf einmal alles funktioniert, was vielleicht in den Spielen davor nur zu 40%, 50%, 60% funktioniert hat? Und wie war auch noch das Hinspiel im Kopf? Denn da habt ihr auch zur Halbzeit oder zu Beginn des Spiels so abgeliefert und habt am Ende dann hat dann Lemgo noch den Turnaround geschafft. Wie ist das Spiel im Kopf geblieben?
Also ich war erstmal vorbelastet vom HSV-Spiel noch. Das war ein Heimspiel, wo ich nicht so gut drauf war und irgendwie, ja, wo eigentlich mehr drin gewesen wäre auch. Ne? Das ist ja auch so ein Spiel, wenn du zu Hause nicht gegen die Teams da gewinnst, die da in deiner Range sind, dann wird es schwer, die Liga zu halten. Und das war, hing mir irgendwie die ganze Zeit noch in den Knochen. Ich war irgendwie angepisst und sauer und irgendwie, ja. Und das hat vielleicht dann auch noch dazu beigetragen, dass du halt noch ein Stück fokussierter dann in dieses Lemgo-Spiel reingehst. Dann wusste ich, okay, Miro fällt aus, Pitche fällt aus, ne, du musst dir noch mehr Führung irgendwie übernehmen auch und so. Ich glaube, das hat Lukas halt auch gedacht. Ja, und dann starten wir halt super rein in das Spiel und dann entwickelt sich halt so ein unglaublicher Rausch und es entlädt sich halt alles so aus dem Hamburg-Spiel vielleicht noch und aus den letzten Wochen so. Ja, zur Halbzeit, weiß ich auch noch, dann saßen wir in der Kabine, alle waren total geflasht natürlich, aber es war auch so, dass jeder gesagt hat, so hier, wir müssen daran denken, sofort so weiter, jetzt die nächsten 10 Minuten wieder gewinnen, ne, damit wir die gar nicht erst rankommen lassen. Das war jedem bewusst, aber ich glaube, also ich habe das zumindest gespürt und ich glaube die anderen Spieler auch, dass wir so eine, dass wir gewusst haben, dass wir halt weiter sind. Das hat auch Frank Carstens in der Kabine nochmal gesagt, dass wir halt nicht mehr die Mannschaft sind aus der Hinrunde, die sich sowas noch aus der Hand nehmen lässt, sondern einfach gereift sind als Team und nicht mehr so lange Schwächephasen haben. Ne? Ja, und dann hat das ja auch, ich glaube, am Anfang haben wir dann erstmal 2 Gegenstöße gefressen, wo alle dachten so, jetzt geht's nochmal in die falsche Richtung vielleicht, aber haben uns dann ganz schnell wieder gefangen und ja, haben das dann so durchgezogen und das war natürlich, ja, Wahnsinn, manchmal ist es ja auch so, du, also das kennst du ja auch als Torhüter bei so Spielen, die du, die halt gut sind von einem selbst, dass du halt wie im Rausch bist und dann quasi nach dem Spiel aufwachst und denkst, ja, was ist hier eigentlich gerade passiert? So, ja. Und so, so war das eigentlich dann bei mir auch, ja.
Ja, ja. Ich glaube, dieser HPI, Handball Performance Index, der ist explodiert. zu dem Zeitpunkt. Ich weiß, ich glaube, du hast selber ja noch mal 2-3 Tore so auch geworfen, weil die dann so
eins. Ein paar Gegenstöße konnte ich noch zu Max spielen und sowas. Also es hat alles funktioniert irgendwie. Ja. Und, ja.
Also ich fand's wirklich mega, mega geil. Und danach, ja, folgte ja dann eben halt nochmal dieser extreme Zweikampf, der Sieg beim Bergischen HC, kam ja dann irgendwann nicht. Zwei, drei, die lagen wir noch dazwischen. Mhm. Dann ging es ja dann wirklich auf Messers Schneide. Dass Balingen dann, weil klar war, okay, mit Balingen wird es ein Zweikampf. Die spielen unentschieden in Berlin. Hast du das Spiel gesehen?
Ja.
Einen Tag, bevor ihr gespielt habt?
Ja, das habe ich. Das ist halt immer dasselbe gewesen, die Wochen davor auch schon. Ne? Erstmal hat der Balingen ja 3 Spiele in Folge gewonnen, dadurch sind die ja überhaupt nochmal rangekommen. Und dann war es immer so, Balingen spielt und so. Und dann immer irgendwie mit Kathi, meiner Freundin, auf dem Sofa gechillt und dann immer aufs Handy geguckt, so alle 5 Minuten. Und meinte, willst du es anmachen? So, ich weiß nicht. Dann halt immer angemacht und so. Und dann gegen Berlin war es genauso. Und da in den letzten 5 Minuten bin ich auch 1000 Tode gestorben, weil das finde ich halt viel schlimmer noch, als wenn du da selber auf dem Spielfeld stehst. Du kannst ja nichts machen, ne? Du sitzt da rum und kannst nur irgendwie beten, dass es halt irgendwie noch gut ausgeht. Und dann hält zum Glück Dejan hier im Lizarwerf den letzten Ball da noch. Das war ja ganz wichtig für uns. Und dann wussten wir, okay, morgen machen wir es klar. Ja.
War das wirklich so, dass du da gedacht hast, okay, dass es keine andere Ausrichtung gab vor dem Erlangen-Spiel, als wir machen das klar?
Ich dachte, das müssen wir jetzt eintüten, weil Erlangen zu Hause in der Konstellation, das muss jetzt klappen, weil in Wetzlar letzter Spieltag, für die ging es auch noch um was da, glaube ich.
Ja, 6, auf
Platz 6. Kannst du dich da nicht drauf verlassen. Ne? Also da kannst du das Erlangen-Spiel viel besser kontrollieren. Und wir wussten natürlich auch so, okay, wenn wir das jetzt gewinnen, sind wir durch. Zu Hause in Klassenerhalt festmachen, ist immer noch eine geilere Party. Ja,
das stimmt. Das war auch eine sehr schöne Party, wie ich mir sagen lasse.
Ja.
Das war das Spiel, wo du mal wieder eine gute Leistung gezeigt hast. Aber auch Miro Schlurow so ein Stück weit GWD da nochmal oder hat dann ja die Führung da des Spiels auch ein Stück weit übernommen und ist dann nochmal, hat sich noch mit einem richtig guten Spiel auch von GWD verabschiedet. Frank Carstens hat im T-Interview gesagt, dass das der Abgang ist, der am meisten schmerzt. Losgelöst von allen persönlichen Themen sozusagen. Nicht, dass du jetzt mit Miro ein schlechtes Verhältnis hast oder so, aber losgelöst sind ja alle irgendwie Teil der Mannschaft und alle haben. Ist das der Abgang, der am meisten schmerzt, auch für dich so persönlich?
Ja, also meinst du das jetzt auf der sportlichen?
Auf der sportlichen Sicht,
ja. Also es ist natürlich schon so, dass Miro Spiele hatte, wo der uns wirklich so einen enormen Push gegeben hat und dann das Spiel offensiv dann nochmal in eine andere Richtung lenken konnte. Das war halt schon so, dass es da halt 4, 5 Spiele, erinnere ich mich bestimmt dran, wo das so war. Und unter anderem halt dieses wichtige Erlangen-Spiel, das musst du ja auch erstmal schaffen in dem Alter, dann in so einem Spiel das alles so klar zu kriegen. Und er hat natürlich ein enormes Entwicklungspotenzial mit dem Wurf, wenn du den richtig einsetzt, wenn er halt die Erfahrung hat, dass er da sein Timing findet und sowas, dann kann er natürlich noch viel mehr draus werden. Und deswegen ist es natürlich schon, schmerzt das schon sehr, dass er den Verein jetzt verlassen hat. Und das ist halt auch so eine merkwürdige Situation, denn da war irgendwie Vertrag, hat er ja auch Angeboten gekriegt. Ich glaube, er hatte ein Angebot auch für erste Liga, aber nur halt für erste Liga und
naja, und wir schreiben April, ne? Also wo das klar war, schreiben wir April, da war das BRC-Spiel noch nicht gewonnen, da war das Hannover-Spiel noch nicht gespielt. Und im Zweifelsfall stehst du mit einem Erstliga-Vertrag bei einem Bundesliga-Absteiger erstmal da. Und dann hast du natürlich auch nicht die Möglichkeiten, nochmal im Regal zu dir was auszusuchen, sondern dann musst du da im Zweifelsfall zu einem Verein gehen, wo du dich vielleicht gar nicht so siehst, sondern musst es machen, damit du eben halt nicht arbeitslos bist am Ende des Tages.
Und auch weiter erste Liga spielst, ne?
Ja, definitiv.
Ja. Also ich habe zu ihm gesagt am Ende noch, wart noch mal 2 Wochen, wart noch mal ab, also oder geht das nicht? Ne? Und es ging anscheinend nicht, sondern die anderen haben ihm dann auch wahrscheinlich die Pistole da auf die Brust gesetzt, gesagt, so jetzt sieh zu oder friss oder stirb, ne? Ja, und es ist natürlich auch die Frage, ob er das überhaupt gewollt hätte, hier nochmal so ein Jahr in Unsicherheit zu spielen, sag ich mal, in erste Liga nur, wenn wir absteigen, ist er vertragslos oder so. Ne? Das ist natürlich auch für die Birne. Ich habe das jetzt ja auch ein Jahr mitgemacht, oder letztes Jahr war es eigentlich auch schon so, auch nicht leicht, ne? Wenn du weißt, okay, jetzt hast du noch zwei Spiele, wenn du die verlierst, dann musst du umziehen oder musst du hier irgendwie noch einen Vertrag aushandeln für zweite Liga und so. Also das ist natürlich auch schwierig, damit auf Dauer umzugehen, dass er Sicherheit haben will, kann man auch verstehen. Aber ich mich jetzt natürlich gefreut, wenn es irgendwie trotzdem noch.
Du hast gewartet.
Genau.
Warum?
Erstmal, weil ich wirklich immer überzeugt war, dass wir es schaffen, dass wir in der ersten Liga bleiben, dass ich nicht irgendwie arbeitslos werde, sage ich jetzt mal am 30.06. Davon war ich eigentlich überzeugt und ich auch nicht aus dem Grund, nur um hier eine Sicherheit zu haben, hier unterschreiben wollte, sage ich mal. Und ein anderer Punkt, warum ich halt irgendwie warte, also wie gesagt, ich habe das ja schon gesagt jetzt schon mehrfach, dass ich mich hier mega wohl fühle, dass ich hier halt meine Rolle total genieße, dass ich gerne halt diese Verantwortung trage und dann auch den da gar nicht so viel Belastung spüre, als wenn ich jetzt irgendwo vielleicht bei einem Verein, der in der oberen Tabellenhälfte ist, viel auf der Bank sitze. Das wäre viel anstrengender oder viel irgendwie, weiß nicht, würde mir nicht so viel Spaß machen. Aber mir macht es natürlich Sorgen irgendwie, dass hier immer jedes Jahr Substanz verloren geht, sage ich mal, und und anscheinend auch dann nicht gleichmäßig was zurückkommt, ne? Also wieder dazukommt, ne? Also natürlich haben wir immer wieder auch gute Spieler verpflichtet, junge Spieler halt, oder die in Deutschland noch nicht so erfahren sind, aber die brauchen dann halt Zeit und dann schwupps sind sie schon wieder weg, so wie jetzt mit Miro, der ist jetzt 1,5 Jahre hier gewesen, ist jetzt eigentlich auf dem Level, dass der uns halt wirklich konstant dann helfen kann. Ich finde, das war in der Hinrunde ja auch noch manchmal schwierig dann. Ja, ne?
Vertändet aber auch jetzt, zu Hause gegen Wetzlar mal die Pille.
Ja, ne? Genau, aber das ist ja für einen jungen Spieler alles ganz normal und auch okay. Aber jetzt ist er halt wirklich auf dem Level, finde ich, wo er immer wieder dann nicht nur mal ein gutes Spiel gemacht hat, sondern ein paar hintereinander. So. Und schwupps ist er jetzt wieder weg. Und wir verlieren halt auch einfach jetzt an Breite im Kader, die jetzt auch nicht irgendwie zurückkommt. Joshi Thiele, ein guter Abwehrspieler, geht halt, den werde ich auch vermissen. Die Stelle am Kreis wird nicht versetzt. Okay, für Lukas kommt der Spanier neu, aber da fehlt halt einer. Also wir haben nur noch zwei Kreisläufer. Miro geht, wird noch nicht ersetzt. Ne?
Rückraum rechts ist noch eine Position.
Rückraum rechts, also wir haben quasi jetzt drei Spieler, drei im Bundesliga-Kader, weniger drei Spieler. Ne? Und wir haben im Vergleich zur Saison, also zur letzten Saison, wo wir in die Saison gegangen sind, haben wir keinen sportlichen Leiter mehr. Die Position wurde jetzt auch nicht besetzt mit dem neuen. Wir haben keinen Torwarttrainer mehr. Also es werden immer mehr Stellen, sage ich mal, in Anführungszeichen, irgendwie eingespart. Und gleichzeitig ist es ja nicht so, dass wir jetzt auch hier ein, zwei Megakracher jetzt verpflichtet haben noch. Oder und angeblich bleibt der Etat gleich. Also ich weiß nicht, wie das so, also wie hier die, wie die Ausrichtung hier so richtig ist, ne? Und es wird nächstes Jahr wieder brutal schwer, in der Liga zu bleiben. Ich glaube daran, dass wir sind jetzt ein bisschen eingespielt haben mit so einem gewissen Kern, dass wir es auch wieder schaffen können, aber das wird jedes Jahr hier ein Kampf bis aufs Blut, bis zum letzten Spieltag und sowas, und tut ja eigentlich nicht Not, wenn wir finanziell eigentlich in der Liga, glaube ich, besser dastehen vom Etat-Ranking, ne?
Ein neues Gesicht, was hier kommen wird, ist Nils Thorbrügge. Was war dein Gedanke, als du gehört hast, dass Nils neuer Geschäftsführer wird bei GWD?
Ich dachte, ey, den kenne ich, der ist so alt wie ich. Ja, das ist halt schon krass. So. Also entweder werde ich so alt, das geht eigentlich noch, ne? Ich werde dieses Jahr 30, oder er ist halt wirklich jung und übernimmt hier eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, glaube ich. Es ist sehr undurchdringlich hier, wie hier im Verein halt die Entscheidungen dann wirklich getroffen werden und so. Das habe ich nach wie vor nicht verstanden so richtig. Muss ich auch gar nicht. Hauptsache, Entscheidungen werden ja auch getroffen und es geht halt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass der halt total motiviert ist. Der hat sein Studium da im Affenzahn durchgezogen, nebenbei halt immer Handball professionell gespielt, hat in mehreren Vereinen schon mal reingeguckt und so. Ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Ich habe ja damals in Hannover, als ich da in der zweiten Mannschaft gespielt habe, haben die auch einen neuen Geschäftsführer gehabt, das war Benny Chaton, der war auch, glaube ich, 30. Also,
der ist jetzt sehr guter hat ja in Hannover, in Balingen überragende Arbeit geleistet.
Genau, also der hat auch mit 30 dann das erste Mal so Hauptverantwortung für einen Verein übernommen. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert, weil er halt sehr viel da reingesteckt hat, sehr viel Zeit, sehr viel Ehrgeiz und auch das natürlich konnte, ne? Oder auch immer noch kann. Und ich glaube, das kann halt bei Nils auch so eintreten. Und ich glaube, was wir halt brauchen, ist einer, der da hundertprozentig Projekte anschiebt, der halt den Verein ein bisschen erneuert, ein bisschen ja, also hier irgendwie so eine gewisse Aufbruchstimmung erzeugt. Ne? Und ich glaube, da ist ein junger Mann gut für geeignet. Ne?
Ja, und ich sehe es 100% so. Ich habe es ja auch, wir haben ja hier so einen Stream mal gemacht mit Carsten, den haben wir es genauso auch gesagt. Hm. Die Aufgabe ist eine riesige.
Genau.
Ne? Ja. Aber sie und ich weiß, aber sie ist so riesig, dass ich glaube, dass etwas weniger Erfahrung gar nicht schlecht sein kann, weil man natürlich, wenn man die Erfahrung erstmal hat, geht ja vieles erstmal per se nicht, weil man schon mal, ne? So, das genau. ist ja auch so eine andere Betrachtungsweise. Jede andere ist natürlich auch vollkommen legitim. Hm. Aber ich habe und ich kenne Nils jetzt nicht so gut. Das ein oder andere Mal hat man sich ja gesehen. Ich habe aber auf der Pressekonferenz, auf der ich ja war, wirklich von ihm guten Eindruck gewinnen können. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Die Aufgabe ist riesig, aber ich glaube, das ist ein Gesicht, was funktionieren kann. Und freue ich mich riesig zu sehen, was er alles hier so anschiebt. Ich hoffe insbesondere, das ist mir nochmal auch wichtig, sagt er ja auch, dass man auch den Hauptverein wieder so ein bisschen näher so an alles ranrückt, ne? Sodass es wieder ein Ganzes wird. Das ist ja in den letzten Jahren, so meinem Finden, so ein bisschen auseinandergegangen, ne? Und eigentlich brauchst du ja eine absolute Geschlossenheit in einem gesamten Verein und nicht nur in einer Bundesliga GmbH und Co. KG.
Ja, das kann ich gar nicht so richtig gut beurteilen, weil ich halt hier nicht in der Jugend gespielt habe. Ich kenne so die Leute aus dem Stammverein nicht so gut oder aus dem Hauptverein. Aber das ist natürlich wichtig, ne? Und gerade in Minden, sag ich mal, wo das alles so dicht aufeinander ist, so nah aneinander dran ist, ist natürlich gut, wenn du da so viele Leute wie möglich irgendwie im Boot hast auch und da alle irgendwie an einem Strang ziehen. Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe und ich glaube halt einfach, dass das mir halt am Herzen liegt hier, dass halt der Verein irgendwie so eine Perspektive wieder ausstrahlt. So, ne? Ich meine, es gibt ja immer diese Pläne, die halt andere Vereine machen, in 5 Jahren wollen wir europäisch spielen oder sowas, was halt dann bei 90% der Vereine sowieso nicht eintritt, aber erstmal ist da ein Plan da, so, ne? Und wie wollen wir da hinkommen, so ein Stufenplan oder sowas. Und das wäre halt schön, wie es, wenn es das hier wieder geben würde, so wie kommen wir jetzt da raus, ne? Wie kommen wir da raus, dass wir immer erst im Juni Planungssicherheit haben, in welcher Liga wir spielen, wie einen Kader dann zusammenstellen können, erst im Juni, so wie schaffen wir das ein bisschen früher? Und und das ist, glaube ich, aber auch ein Ziel von jetzt da.
Glaube ich auch, er hat ja auch dieses strategische Kadermanagement in der Pressekonferenz auch angesprochen, was mir wirklich auch am Herzen liegt. Also von daher freuen wir uns da riesig drauf. Darf ich mal, nur so eine Frage kannst du nur mit Ja oder Nein beantworten, aber trifft man sich eigentlich mal mit so einem Gesellschafter?
Nee.
Okay. War einfach nur mal so eine Sache, weil.
Ja,
weil
das ist natürlich hier auch irgendwie speziell. Ich kenne hier kaum wen irgendwie um den Verein rum. Natürlich Richtzenhainz lernt man kennen durch Justus eher, ne? Okay. Aber sonst habe ich wenig Kontakt mit den Sponsoren. Das liegt natürlich auch an Corona, ne? Ich bin jetzt hier seit 3 Jahren, seit 2,5 Jahren ist Corona. Und dadurch sind viele Events auch gar nicht.
Du bist ja noch gar nicht so lange hier. Ich denke immer, du bist so lange da.
Deswegen sind viele Events halt auch nicht irgendwie, gab's nicht oder so irgendwelche Sponsorentreffen oder sowas. Nee, aber ich kenne da keinen. Man hört ja immer von den ominösen Gesellschaftern, aber wer das genau ist und was die genau machen und wie die so ticken und wie viel Leidenschaft die dann halt für den Verein haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ich glaube, dass Nils zumindest einer ist, der von den Gesellschaftern getragen wird.
Ja.
Und das ist ja auch extrem wichtig, dass der dann derjenige ist, der Ansprechpartner ist an der Stelle dann auch vor euch. Von daher wünschen wir an dieser Stelle Nils, ich habe gehört, er soll ja auch regelmäßig zuhören. Ja. liebe Grüße und ganz, ganz viel Erfolg. Ich habe tatsächlich noch eine Aufnahme. Wir kommen so ein bisschen zum Ende des Gesprächs. Und habe noch so ein paar Fanfragen und da hat sich doch tatsächlich jemand aus deiner Heimat gemeldet bei mir. Hm? Okay. Ich bin mal gespannt hier. Schalten wir mal rein.
Hi Lenny, moin Malte. Erstmal herzlichen Glückwunsch an euch beide. Lenny, dafür, dass es dir gelungen ist, einen der, ja, würde ich sagen, aktuell besten deutschen Torhüter in deinen Podcast zu holen. Und Malte, dafür, dass du mit GWD im wahrsten Sinne des Wortes sensationell die Klasse gehalten hast. An der Stelle auch nochmal ein dickes, fettes Dankeschön, dass du dir nach dem Erlangen-Spiel noch Zeit genommen hast, für uns und die Kids wirklich jedes Autogramm zu geben, jedes Foto zu machen. Das war schon stark, ja, muss ich sagen. Aber so ein Podcast bietet ja auch immer eine gute Gelegenheit, etwas Witziges aus der Vergangenheit vorzuholen. Und hier könnte ich erzählen, dass Malte in der Jugend die Schützen beim 7 Meter mit skurrilen Bewegungen oder witzigen Grimassen versucht hat, aus dem Konzept zu bringen. Und ich muss sagen, das hat auch früher ziemlich gut funktioniert. Naja gut, inzwischen bist du, wenn ich das richtig gelesen habe, im Ranking der 7-Meter-Killer auf Platz 2 der HBL-Statistik. Aber man könnte ja trotzdem noch sowas mal ausprobieren. Von daher würde ich mich fragen, wann du das denn mal wieder machst. Und ich kann dir nur sagen, Joni, Dominik und ich haben dich früher dafür immer richtig gefeiert und würden das tatsächlich auch wieder tun. Und ja, ansonsten, ja, geiles Format, muss ich sagen, Lenny. Und freue mich schon auf die Folge, wenn sie rauskommt. Und bis dahin, ciao, tschüss, beste Grüße aus Niedersachsen.
Wer war das?
Es war Joel, glaube ich.
Ja.
Ja, habe ich richtig erkannt, ja. Spätestens als er gesagt hat, dass wir uns nach dem letzten Heimspiel noch gesehen haben, wusste ich es dann. Ja, Joel Weber, habe ich zusammen in der Jugend in Loccum gespielt und der ist jetzt auch noch sehr aktiv da im Verein und trainiert dann auch eine Jugendmannschaft, glaube ich. Und ja.
Wie war das mit den Grimassen? Das würde ich, hätte ich jetzt gern mal gehört.
Ja, es ist, also ich muss sagen, ich habe da sehr lange nicht mehr drüber nachgedacht, weil irgendwie das waren jetzt nicht mehr so nicht mehr so präsent bei mir. Cool war das garantiert auch nicht. So, die haben sich wahrscheinlich, die Gegner haben sich wahrscheinlich gedacht, was ist das für ein Freak? Aber es hat ja funktioniert. Also ich habe da halt sehr rumgehampelt, dann irgendwie mit den Händen so gewedelt. Das sieht man jetzt natürlich leider nicht und so. Oder halt auch geschielt oder irgendwie, also die Zunge rausgestreckt, glaube ich nicht oder so, aber irgendwie so scheiße geguckt so. Und da haben die Spieler dann reihenweise neben das Tor geworfen, ja. Vielleicht sollte ich damit wieder anfangen.
Damit die Eins drin ist, Malte.
Damit die Eins drin ist. Ja, ist ein guter Tipp. Werde ich mal aufnehmen. Vielleicht probiere ich das mal in der Vorbereitung mal aus. Und wenn sich irgendwer wundert, was macht der denn da, dann wissen wir ja, wo es herkommt.
Ich bin manchmal bei Vorbereitungsspielen von den Jungs dabei. Ich werde das dann auf Video aufnehmen und dir zuschicken. Machen wir das so. Ich habe ein paar Fragen. Da sind manche von mir noch so eine Schnellfragerunde praktisch.
Ja.
Und ich würde dich bitten, schnell drauf zu antworten.
Ja.
Welche Routine gibst du nur ungern zu? Wenn du keinen hast, ist auch nicht schlimm.
Na, also es gibt viele, viele Routinen vorm Spiel, die ich irgendwie so nacheinander durchziehe. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt immer allen erzählen würde.
Ja. Okay. Hand aufs Herz, nur ein Verein in der ersten Liga hatte bis Saisonende die TW, also die Torwartposition, nicht final geklärt. Wie gut ist dein Sächsisch?
Verstehe ich nicht, schlecht.
Mal angenommen, GWD hätte eine deutlich solidere wirtschaftliche Lage und du darfst einen Spieler verpflichten, der aus deiner Sicht gut zu GWD passt. Wer wäre das?
Ja, schon zu lange überlegt, ne? Mit sowas beschäftige ich mich leider nicht.
Aber gibt es einen Spieler, wo du sagen würdest, mit dem hätte ich gern schon mal zusammengespielt?
Ja, wenn ich mir einen aussuchen könnte, wäre es Sargosen oder sowas. Ne? Das wäre natürlich mega, mega nice. Ja.
Und so einen, der so ein bisschen vielleicht nicht in, also
das, ja, der
so,
nicht in dieser Range ist. So, ja. Ne?
Der, aber wo du so einen Spieler hast, der sagt, boah, Mensch, eigentlich, der würde auch gut nach Minden passen. Irgendwie. Das wäre irgendwie ganz...
Ja. Naja, fällt mir jetzt so spontan keiner ein. Ja. Ja.
Elsässer Luft oder Barre?
Lieber Barre.
Glaubst du, dass Alfred Gislason deine Handynummer hat?
Nee, glaube ich nicht.
Das ist auch sehr schön. Mardorf oder Steinhude, wo schmeckt das Fischbrötchen am besten?
Ja, Steinhude.
Okay. Was ist die dämlichste Frage, die jemals bei einem Interview gestellt worden ist?
Ich habe noch mal eine Frage. Wie ist denn die Luft da oben?
Ehrlich?
Ja.
Oh mein Gott. Perfekt. Meine Güte, die Sylt hat mich aber auch gestrafft. Was haben wir denn hier noch? Hast du einen Spitznamen?
Nee, hat sich nie durchgesetzt. Das ist halt irgendwie...
ich könnte hier nochmal kreativ werden.
Ja.
Ich könnte hier nochmal kreativ werden. Jetzt muss ich hier, warte mal, jetzt haben wir hier gerade die 14... DHB ist ausgelost worden, DHB-Pokal.
Ich glaube, wir sind nicht dabei, oder? Also in der ersten Runde, ne?
Du hast recht, ja. Ihr seid nicht dabei. Ja.
Gummersbach ist dabei, als ehemaliger Zweitligist.
Genau,
ne?
Ja.
Ah, okay, jetzt habe ich's. Ja. Da trifft Konstanz mit Leon Grabenstein auf Miro Schlurow. Das könnte ein gutes Duell werden. Ja. Ich glaube, wir haben es sehr gut abgerappt. Malte, ich danke dir für eine wunderbare Folge. Vielen Dank für die Einblicke, für die Ehrlichkeit. Darf für den restlichen Urlaub jetzt noch eine Menge Spaß wünschen. Liebe danke. Grüße an die Freundin, die hat nämlich heute Geburtstag.
Ja, werde ich ausrichten.
Na, da geht's gleich hin zu Kaffee und Kuchen. Ich habe mich zu bedanken. Auch bei euch fürs Zuhören, wie immer, folgt frei.vor auf Instagram. Abonniert den Podcast auf Spotify oder wo auch immer und lasst, wenn ihr mögt, Sterne da. Kurze Empfehlung kann ich nur empfehlen, die MT-Serie von Matze Quoll. Sehr schöne Einblicke und gute Geschichten, wie ich finde, die Augen öffnen, die er dazu Papier bringt im MT. Ansonsten geht's in 2 bis 3 Wochen weiter. Dazu Gast sein wird Markus Südmeier, a.k.a. der Papa der Sand Devils aus dem Beachhandball. Mhm. Bist du Beachhandballer gewesen mal?
Nee, habe ich irgendwie, ich war in Cuxhaven in meiner Jugend immer ab und zu da ein bisschen spielen und ein bisschen, was man da sonst noch so macht, aber sonst jetzt im Herrenbereich gar nicht mehr.
Ah, du wärst ein guter Beachhandballer geworden, sag ich dir.
Ja, irgendwann gab es da mal irgendwie eine Anfrage auch und so, aber mir hat das dann in Hannover der Stadttor ganz schnell ausgeredet, nee, das machst du nicht, zu Verletzungs, also
ich habe einen eigenen Beachhandball, ich bin erster Vorsitzender in einem, der jetzt auch die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft spielt. Wir suchen noch einen Betreuer, vielleicht wäre das. Wir besprechen das einfach nochmal. Ansonsten, ihr wisst, dass die Beachhandball-Saison auch in Minden wieder losgeht. Wir haben gute Turniere in Oberlöbe, aber auch in Nordhemmern insbesondere. Also Grund genug, das Thema ein bisschen aufzugreifen hinter die Geschichte oder in die Geschichte der Sand Devils, dem Rekordmeister im deutschen Beachhandball hier aus Minden. Da hat übrigens auch Frank Carstens mal gespielt.
Ach, echt?
Ja, da habe ich auch ein paar Geschichten, kann ich dir gleich nochmal erzählen. da freue ich mich riesig drauf. Ansonsten, alles Liebe, alles Gute. Bis dann, ciao, ciao.